Eines der spannendsten und interessantesten Bücher des Neuen Testaments ist ohne Frage die Apostelgeschichte. Die Geschichte der Entstehung und ersten Ausbreitung der christlichen Gemeinde. Ein Tatsachenbericht, der sich wie ein Thriller liest, von der ersten bis zur letzten Seite vollgepackt mit packenden Schilderungen. Da fallen uns gleich im Dutzend solche Begebenheiten ein. Zum Beispiel jener gelähmte Mann, der eben noch bettelnd an der Tempelpforte sitzt und 2 Minuten später hin und her hüpft und über den ganzen Tempelplatz rennt vor lauter Begeisterung darüber, dass Petrus und Johannes ihn im Namen von Jesus Christus gesund gemacht haben und dass er zum ersten Mal in seinem Leben auf eigenen Füßen stehen kann. Oder der äthiopische Finanzminister, der den Evangelisten Philippus zu sich auf den Reisewagen bittet, damit er ihm eine schwierige Stelle aus dem Propheten Jesaja erklärt und der sich schon wenige Kilometer später auf den Namen von Jesus hin taufen lässt. Oder der Engel, der den inhaftierten Petrus in der Nacht vor dessen Hinrichtung wachrüttelt, von seinen Ketten befreit und unbemerkt aus dem schwer bewachten Gefängnis führt. Oder Eutychus in Troas, der vor Übermüdung aus dem offenen Fenster fällt, weil die Predigt von Paulus länger und länger wird und den Paulus dann wieder zum Leben erweckt. Unsere Fenster sind geschlossen, falls die Predigt länger und länger wird. Der Neffe von Paulus, der in die römische Kaserne geht, der sich reintraut, sozusagen in die Höhle des Löwen, um seinen Onkel vor einem Mordanschlag der jüdischen Führung zu warnen. Oder der schiffbrüchige Paulus, den die Malteser zunächst für einen Verbrecher halten, weil sich eine Schlange an seiner Hand festgebissen hat und den sie gleich darauf zum Gott erklären, weil er die Schlange abschüttelt und ins Feuer wirft, ohne dass ihm etwas passiert. Und so weiter und so weiter. So viele bewegende, ermutigende, fabelhafte Begebenheiten. Als ich mich in den letzten Monaten berufshalber für längere Zeit mit der Apostelgeschichte befasste, merkte ich plötzlich, dass es da ein wichtiges Detail gibt, das man gewöhnlich einfach übersieht. Eigentlich ist es kein Detail, keine Einzelbegebenheit wie diese, wo ich jetzt ein paar aufgelistet habe, sondern ein bestimmtes Merkmal, das man nicht übersieht, weil es so klein wäre, sondern im Gegenteil, weil es das ganze Buch füllt und sich wie ein roter Faden durch alle Seiten zieht. Manchmal geht mir das so, wenn ich auf der Straßenkarte oder im Atlas ein Land oder eine Gegend suche. Das Emmental zum Beispiel. Emmental. Emmental. Wo steckst du nur? Ich sehe Bern. Ich finde Burgdorf. Ich sehe Langnau. Irgendwo hier muss doch das Emmental sein. Und plötzlich habe ich es entdeckt. Die Buchstaben sind so groß und so weit auseinandergerückt, die ganze Emme entlang, dass ich sie glatt übersehen habe. Emmental. So ging mir das vor ein paar Tagen. Das Charakteristikum, das mir aufgefallen ist, bei der Apostelgeschichte handelt es sich um ein Buch, in dem vor allem geredet wird. Genauer, in dem gepredigt wird. Noch genauer, in dem die Botschaft von Jesus Christus verkündet wird. Nicht? Wir denken immer zuerst an die Taten der Apostel. Aber eigentlich müssten uns die Predigten der Apostel auffallen. Man könnte die Apostelgeschichte mit Fug und Recht als eine Art Predigtband bezeichnen. Eine Sammlung von Musterpredigten, verbunden durch Zwischentexte, die Auskunft geben über Anlass und Auswirkungen dieser Predigten. Allein 8 Reden von Petrus, 9 von Paulus, 2 von Jakobus, eine besonders lange von Stephanus, dazu viele kürzere Redestücke. Außerdem in einem Fort Bemerkungen wie, sie bezeugten die Auferstehung von Jesus, sie verkündeten die Botschaft Gottes, sie versuchten ihre Zuhörer von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen, sie unterwiesen die Menschen im Glauben. Am Anfang der Apostelgeschichte steht der Auftrag von Jesus, ihr sollt meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. In gewissem Sinn ein Welteroberungsprogramm. Der letzte Vers der Apostelgeschichte, Kapitel 28, 31, liefert sozusagen die Vollzugsmeldung. Dort heißt es, Paulus verkündete den Menschen in Rom zwei volle Jahre lang die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Gut, es ist noch nicht die ganze Welt erobert, aber immerhin der damalige Nabel der Welt, das Zentrum des Römischen Reiches, die Metropole Rom. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, berichtet in diesem Buch von der Entstehung der christlichen Gemeinde und von den Anfängen ihrer weltweiten Ausbreitung. Lukas ist wie ein gewissenhafter, sorgfältiger Historiker vorgegangen. Er hat gründliche Recherchen betrieben, er hat Augen- und Ohrenzeugen befragt, er hat schriftliches Material gesammelt, vielleicht auch Zusammenfassungen oder sogar stenografische Mitschriften und Protokolle der Reden, die er nicht selbst hören konnte und die er hier festgehalten hat. Sowohl die Griechen als auch die Römer kannten bereits eine Kurzschrift und interessanterweise hatten sie sie gerade deshalb entwickelt, um die Reden ihrer großen Rhetoriker mitschreiben zu können. Darüber hinaus hat Lukas, wie ein moderner Top-Journalist, die Brennpunkte des Geschehens aufgesucht und mehrere Jahre lang die führenden Leute begleitet. Und dann hat er seinen Bericht aufgeschrieben. Wissen Sie, es gibt aus der Antike noch viele andere historische Berichte. Die griechischen und römischen Historiker schilderten den Werdegang Griechenlands, den Aufstieg Roms. Und auch in ihren Werken kommen Reden vor, sogar lange Reden. Aber im Mittelpunkt ihrer Darstellung stehen doch ganz andere Dinge. Politische Machenschaften, Schlachten, Kriege, militärische Eroberungen. Das waren die Mittel, mit denen sich die Herrscher Respekt verschafften und mit denen sich ihre Reiche ausbreiteten. Fleißige Leute haben diese Werke mit dem Bericht von Lukas verglichen und das Resultat verblüfft. Prozentual ist der Redenanteil in der Apostelgeschichte weit mehr als doppelt so hoch wie zum Beispiel in den Annalen des Tacitus oder in der Historia von Herodot. Mehr als viermal so groß wie im jüdischen Krieg von Josephus. Achtmal so hoch wie im Geschichtswerk von Thukydides. Und 16-mal so hoch wie in der Geschichte des Polybius. Von den etwa 1000 Versen der Apostelgeschichte sind nicht weniger als 365 circa, also ein gutes Drittel, Redematerial. Ich glaube, jetzt verstehen wir, was Lukas uns mit den vielen Reden sagen will, die er in sein Geschichtswerk hineinkomponiert hat, so ganz im Gegensatz zu anderen Geschichtswerken seiner Zeit. Auf der einen Seite sind da die vielen irdischen Reiche, das hellenistische Reich, das römische Reich. Und die Waffen, mit denen sie kämpfen, sind Rücksichtslosigkeit und Intrigen, Feuer und Schwert, Infanterie und Kavallerie oder etwas moderner gesagt Maschinengewehre, Panzer, U-Boote, Flugzeugträger, Jagdbomber, Cruise Missiles. Und auf der anderen Seite ist das Reich Gottes. Es kennt zu seiner Ausbreitung nur ein einziges Mittel, das Wort, die Botschaft von Jesus Christus. Das ist die einzige Waffe, die uns Christen gegeben ist, die einzige und zugleich die wirkungsvollste. Die Verkündigung des Evangeliums, Gottes stärkste Waffe. Lesen Sie mal die Apostelgeschichte aufmerksam auf das hindurch. Was taten die ersten Christen, um der Botschaft von Jesus Gehör zu verschaffen? Sie redeten. Nichts anderes. Keine Ränkespiele, kein Taktieren mit den Mächtigen, keine Kompromisse, keine Ellenbogenkämpfe, keine Gewalt. Einfach nur das Wort von Jesus, vom ersten bis zum letzten Kapitel. Wo immer sich ihnen eine Gelegenheit bot, redeten sie. Wo immer sie konnten, planten sie generalstabsmäßig. Und was ist daraus geworden? Wieder haben wir den Vergleich. Das Römische Reich ist durch Politik und Waffengewalt groß geworden. Und es ist durch Politik und Waffengewalt untergegangen. Die irdischen Waffen haben versagt. Die christliche Bewegung hingegen hat innerhalb weniger Jahrzehnte das ganze Römische Reich durchdrungen, unterwandert sozusagen, und hat von dort aus seinen Siegeszug über die ganze Welt angetreten, mit nichts anderem als dem Wort Gottes. Gottes Wort, Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Es ist nicht untergegangen und es wird nicht untergehen. Kein anderes Buch wird so viel gelesen wie die Bibel. Kein anderes wurde so oft übersetzt, so oft abgeschrieben, so oft gedruckt mit so hohen Auflagen. Gottes einzige Waffe, Gottes stärkste Waffe. Ich weiß, dass leider sogenannte Christen immer wieder zu anderen Waffen gegriffen haben. Zum Schwert, mit den Kreuzzügen, bei der Inquisition. Zu unheiligen Allianzen mit Königen und Kaisern. Aber damit schadeten sie der Sache Jesu nur. Was sie verbreiteten, waren Furcht und Schrecken, nicht Liebe und Wahrheit Gottes. Und sie hatten für ihr Vorgehen keinerlei biblische Begründung. Sie haben die Apostelgeschichte nicht richtig gelesen. Sie haben das Großgedruckte übersehen. Das Christentum wird manchmal spöttisch eine Religion des Buches genannt. Aber so ist es tatsächlich. Im Mittelpunkt des christlichen Lebens steht die Bibel. Natürlich könnte ich auch sagen, im Mittelpunkt steht Jesus Christus. Stimmt. Aber von Jesus erfahren wir eben nur durch die Bibel. Die Gemeinde Jesu ist immer eine predigende und eine hörende Gemeinde gewesen. Und die wird es bleiben, bis Jesus zurückkehrt. Wo immer auf dieser Welt Christen zusammenkommen, ist die Bibel ihre gemeinsame Basis und der Gesprächsstoff Nummer eins. Wo immer einer dem anderen seelsorgerlich hilft, holt er sich seinen Rat aus der Bibel. Wo immer wir uns in einer Kleingruppe treffen, diskutieren wir miteinander über einen Bibelabschnitt. Wenn wir andere davon überzeugen wollen, wie wichtig es ist, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen, zitieren wir Bibelstellen. Und Sonntag für Sonntag kommen wir zusammen, wie Sie heute. Wir setzen uns auf einen Stuhl und hören uns eine Predigt über die Bibel an. Ein merkwürdiger Verein, nicht? Fast so etwas wie eine Schule, eine Akademie. Lehrer haben die ersten Christen ihren Herrn Jesus genannt. Und er nannte sie Jünger, Schüler. In anderen Vereinen und Clubs trifft man sich, um Geselligkeit zu pflegen. Man trifft sich zur Jagd, zum Essen, zum Tanz. Geselligkeit darf und soll es auch bei Christen geben. Aber was die Gemeinde konstituiert, was sie von allen anderen sozialen Einrichtungen unterscheidet, das ist die Predigt. Nichts kann die Predigt ersetzen. Wo die Verkündigung von Gottes Wort abgeschafft wird, hört die Gemeinde auf, Gemeinde zu sein. Daran ist mir noch etwas aufgegangen. Wenn Gott Kontakt mit uns aufnehmen will, benutzt er also eine Predigt oder auch ein Gespräch oder ein Buch, eben die Bibel. Mit anderen Worten, er spricht in erster Linie über den Verstand zu uns. Und irgendwie finde ich das toll. Gott möchte selber, dass wir über ihn nachdenken. Wir sollen uns Gedanken machen über das, was er in der Bibel hat schreiben lassen. Es ist, als würde er sagen, nimm dir Zeit. Hör dir meine Argumente an. Überlege. Vergleiche mit anderen Angeboten. Offensichtlich ist Gott so überzeugt von der Überzeugungskraft seiner Worte. Er weiß, dass er die besten Ideen hat. Er weiß, dass seine Gebote uns gut tun. Er weiß, dass keiner außer ihm mit unserer Schuld fertig wird und uns Gewissenslasten abnehmen kann. Er kennt uns wie kein anderer, denn er hat uns gemacht. Er hat den besten Plan für unser Leben, denn er hat uns lieb. Gott fürchtet keine Konkurrenz. Er legt seine Argumente, alles, was er uns sagen will, offen auf den Tisch. Er muss nicht mit Waffengewalt über uns herfallen, um uns in sein Reich zu zwingen. Er wirft keine Steine nach jemand, der nichts von ihm wissen will. Steine sind die schwächsten Argumente. Er benutzt auch nicht die emotionale Schiene, nicht nur wenigstens, um uns für sich zu gewinnen. Musik oder Bilder. Musik und Bilder haben durchaus ihren berechtigten Platz bei der Weitergabe des Evangeliums. Aber in erster Linie spricht Gott unseren Verstand an, durch sein Wort. Und jetzt noch was dazu, dass diese Botschaft von so durchschlagender Wirkung ist, damals und heute, hat noch einen tieferen Grund. Genauer gesagt, drei tiefere Gründe. Ausführlich darüber sprechen kann ich jetzt nicht, aber ich will es wenigstens antippen. Das Evangelium hat eine dreifache Rückendeckung. Zum einen, hinter Gottes Worten stecken Gottes Taten. Die Botschaft von der Vergebung unserer Schuld ist nicht bloß eine schöne Theorie. Gottes Sohn hat dafür geblutet. Jesus hat mit harter Münze für unsere Freiheit bezahlt, mit seinem eigenen Leben. Was er uns anbietet, ist kein Falschgeld. Gottes Währung ist gedeckt. Die Apostel haben sich das Evangelium nicht am Schreibtisch ausgedacht. Sie sprechen von historischen Fakten. Jesu Geburt, Jesu Verkündigung, Jesu Wundertaten, Jesu Sterben am Kreuz, Jesu Auferstehung. Gott liebt uns Menschen nicht nur mit Worten. Er hat uns seine Liebe durch sein Tun erwiesen. Also hinter Gottes Worten stecken Gottes Taten. Das Zweite, hinter Gottes Worten steckt Gottes Geist. Die Apostel waren nicht allein, wenn sie mit ihrer Botschaft vor die Leute traten. Der Heilige Geist war bei ihnen, unsichtbar, aber genauso real wie irgendein menschlicher Kollege. Nicht? Zum Auftakt der Apostelgeschichte, zu Pfingsten, schickt Gott seinen Geist den Christen als Stellvertreter Jesu. Das ist die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde. Und von da an lenkt und gestaltet dieser Geist alles, was die Christen für Jesus und im Namen von Jesus tun. Er gibt ihnen die richtigen Worte. Er stattet sie mit der nötigen Kraft aus. Er nimmt ihnen Angst und Verzagtheit und gibt ihnen stattdessen Mut und Weitblick. Wir sagen, die Apostelgeschichte ist die Geschichte der Apostel und der ersten Christen. Richtig. Aber sie ist vor allem und in erster Linie die Geschichte des Heiligen Geistes. Hinter Gottes Worten steckt Gottes Geist. Und das Dritte, hinter Gottes Worten steckt die Glaubwürdigkeit der Boten. Das ist natürlich nicht automatisch so, aber so sollte es sein. So war es zumindest bei den Aposteln. Die redeten nicht bloß wie ein Blinder von der Farbe, sondern hatten alles selbst erlebt. Umkehr, Vergebung, Wiedergeburt. Und sie lebten nicht mehr nach ihren eigenen Wünschen, sondern so, wie Gott es wollte. Sie warnten vor Ehebruch, aber sie waren auch selber ihrer Frau treu. Sie forderten zum Reden der Wahrheit auf, aber sie waren auch selber keine Heuchler und Lügner. Sie ermutigten zu ganzem Einsatz für Jesus, aber sie gaben auch selbst alles für ihn. Sie gehörten nicht zu denen, deren Worte vom Himmel reden und deren Taten zum Himmel schreien. Ihre Lebensführung unterstrich ihre Botschaft und strich sie nicht durch. Sie schrieben nicht bloß fromme Briefe über Christus, sondern waren selbst ein Brief Christi, ein lebendiges Schriftstück, in dem man etwas über Jesus erfahren konnte. So, das waren jetzt einige grundsätzliche Überlegungen zu dieser für mich frappierenden Beobachtung, dass in der Apostelgeschichte so viel gepredigt wird. Etwas, was man einfach so schnell übersieht. Und jetzt würde ich im zweiten Teil mit Ihnen gerne wenigstens noch eine dieser vielen Predigten ansehen. Eine dieser Modellpredigten. Allzu viel Zeit bleibt uns ja nicht mehr, aber eine Predigt in der Predigt können ja wir wenigstens noch lesen. Und ich will einige Hinweise dazu geben. Und wenn es Ihnen etwas lang wird, dann trösten Sie sich mit dem Gedanken, dass Sie das ganze Jahr lang keine weitere Predigt mehr hören müssen. Ausgewählt habe ich die berühmteste aller Predigten in der Apostelgeschichte. Das ist, ich weiß nicht, ob Sie es auf Anhieb wissen, das ist die Rede des Paulus vor dem Stadtrat von Athen, vor dem sogenannten Areopag, Kapitel 17. Über keine andere Rede in der Apostelgeschichte wurde so viel nachgedacht und so viel geschrieben. Da floss beinahe so viel Tinte auf das Papier der frommen Theologen, wie Wasser die Limmat drunter fließt. Ich lese diese Predigt einmal inklusive dem Vorspann, wie es dazu kam. Das steht in Apostelgeschichte 17 von Vers 16 an, bis zum Schluss des Kapitels. Und ich habe gedacht, eben damit wir auch wieder besser nachher zuhören können, wir könnten es ja mal so machen, dass mindestens die, die sich kräftig genug fühlen für die Zeit dieser Predigt, die ich vorlese, aufstehen. Wir könnten ja was singen, dass ein bisschen frische Luft in unsere Köpfe kommt, aber vielleicht stehen wir einfach auf, ja? Nur die, die möchten. Ich lese das nach einer neuen Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung. Während Paulus in Athen auf seine beiden Mitarbeiter Silas und Timotheus wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten: Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er etwa, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten: Es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Die dachten wahrscheinlich, Auferstehung heißt griechisch Anastasis, das ist ein feminines Wort, und sie dachten wahrscheinlich, weil sie das gar nicht kannten, Jesus und Anastasis, das ist ein Götterpaar. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind. Und es würde uns interessieren, warum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiter zu erzählen. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen. Ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift »Für einen unbekannten Gott«. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Das ist ein Zitat eines Dichters aus Griechenland. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten: Über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. So, der Stadtrat darf sich setzen. Lukas hat, wie ich schon sagte, für die Predigten in seinem Sammelband eine sehr sorgfältige Zusammenstellung gemacht. Es sind Musterpredigten für die verschiedensten Situationen und vor unterschiedlichsten Publikum, fast so etwas wie eine Predigthilfe für spätere Generationen. Von Paulus zum Beispiel gibt es eine Predigt, eine große Predigt vor Juden, die nicht an Jesus glauben, eine große Predigt vor einem Durchschnittspublikum von Nichtjuden, eine vor der nichtjüdischen Oberschicht und eine vor Christen. Hier in Apostelgeschichte 17 spricht Paulus zur nichtjüdischen Oberschicht, zur herrschenden Klasse, zur Intelligenzia, zu den Intellektuellen. Und von denen wimmelte es in Athen nur so. Athen war politisch und wirtschaftlich zwar nicht mehr die bedeutendste Stadt Griechenlands, diesen Rang hatte ihr inzwischen Korinth abgelaufen, aber es war immer noch das geistige und kulturelle Zentrum, beinahe so etwas wie eine Weltkulturhauptstadt. Athen war die Wiege der Demokratie, allerdings lag die Blütezeit schon 500 Jahre zurück unter Perikles. Aus Athen stammten und in Athen wirkten die größten Philosophen des Altertums, Sokrates, Platon, Aristoteles. Auch das lag schon 400 Jahre zurück. Athen beherbergte die berühmteste Universität der Antike. Athen besaß eine Fülle prachtvoller Bauwerke und war bereits zur Zeit von Paulus eine Art Museumsstadt geworden, ein Freilichtmuseum, durch das man spazieren konnte, weltbekannt für seine Tempel, Statuen und Monumente. Kein Wunder, dass die Athener stolz waren auf ihre Geschichte, auf ihre Architektur, auf ihre Literatur, auf ihre Philosophenschulen, auf ihren Intellekt und alle ihre geistlichen und kulturellen Errungenschaften. In diese Stadt kommt Paulus nun auf seiner zweiten Missionsreise. Allein. Er wartet darauf, dass seine Mitarbeiter eintreffen. Um die Zeit zu überbrücken, sieht er sich in der Stadt um. Fast ein bisschen wie heutzutage all die Touristen, die sich Athen ansehen. Vor allem die Akropolis mit den Propyläen, dem Parthenon-Tempel, dem Standbild der Göttin Athene. Wir schlendern durch die Straßen der Stadt mit dem Baedeker oder dem Dumont in der Hand und bewundern die zahllosen Kunstwerke. Paulus sah das alles auch, aber er bewunderte es nicht. Er war empört. Er war erschüttert. All diese Götterstatuen, steingewordene Verirrung des Menschen, all diese Tempel zu Ehren von Göttern, die die Menschen sich selber ausgedacht haben, all diese Altäre, um ihnen auch noch zu opfern. Ja, gibt denn hier keiner dem wahren Gott die Ehre? Beten hier alle ihre eigenen Idole an? Ist diese ganze Stadt der Inbegriff menschlicher Leistung und menschlicher Klugheit dem Irrtum verfallen, der moralischen Dekadenz? Hat sie sich völlig den falschen Göttern verschrieben und damit dem Untergang geweiht? Schon der Name der Stadt weist in diese Richtung. Athen war nach der Göttin Athena benannt. Das war die Lieblingstochter des Zeus, dem obersten Gott der Griechen. Athena sollte Athen beschützen. Dabei hatten die Griechen Athena erst erfunden. Mal eine kleine Zwischenbemerkung hier. Götzen sind leider nicht auf die Antike beschränkt oder auf die sogenannte dritte Welt. Das griechische Wort für Götze ist Eidolon, Idol. Ein Eidolon, ein Idol, ist ganz einfach ein Gottersatz. Irgendetwas oder irgendjemand, der in meinem Denken, in meiner Gefühlswelt oder in meinem Handeln den Platz einnimmt, der Gott zusteht. Das kann Geld sein, das Geld, das ich besitze oder das Geld, das ich noch nicht besitze. Das kann meine Gesundheit sein, mein Ansehen, meine Macht, meine Arbeit, mein Hobby. Das kann das Fernsehen sein, der Alkohol. Das können die Eltern sein, der Ehepartner, die Kinder, Freund oder Freundin, gutes Essen, Sexualität. Das kann sogar die Religion sein, die Kirche, der Einsatz für Gott. Kein Bereich unseres Lebens ist dagegen gefeit, zum Idol zu werden, sobald wir uns darin nicht mehr von Gott bestimmen lassen. Eigentlich sind alle diese Dinge, die ich aufzählte, gute Dinge, die zu Gottes guter Welt gehören, die er gemacht hat, damit wir uns dran freuen und damit sie unser Leben bereichern. Aber sobald wir sie verselbstständigen und nicht mehr so gebrauchen, wie Gott es möchte, werden sie zu Götzen. Sie fangen an, uns zu beherrschen, zu tyrannisieren. Wissen Sie, die Bibel sagt, nur Gott ist gut. Das bewahrheitet sich an dieser Stelle. Nur Gott ist gut. Idole sind böse. Nur Gott baut unser Leben auf. Idole zerstören es. Zurück nach Athen und zu Paulus berechtigtem Zorn über so viel Gottlosigkeit. Und jetzt kommt das erste Gute. Paulus reagiert positiv, obwohl er empört ist. Ich stelle mir vor, etwas in ihm hat geflüstert, nichts wie weg hier. Hier hast du nichts verloren, hier, wo alles nach Götzenanbetung riecht und in Gottlosigkeit versinkt. Hier bist du hilflos. Pass auf, dass du dich nicht ansteckst, verschwinde so rasch wie möglich. Aber Paulus haut nicht ab. Er nimmt die Herausforderung an. Auch diese Leute, gerade diese Leute, brauchen das Evangelium. Und ich bin hier, um ihnen zu helfen. Er zeigt den Athenern nicht die kalte Schulter. Er kehrt ihnen nicht den Rücken. Er wendet sich ihnen zu. Er sucht das Gespräch mit ihnen. Gerade auch mit den Klugen und den neunmal Klugen aus der universitären Welt. Mit Dozenten und Studenten. Er diskutiert. Er versucht zu überzeugen. Er lässt sich verspotten. Am Ende schleppen ihn einige Anhänger der großen Philosophenschulen vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Paulus, bekenne Farbe. Für was wirbst du eigentlich? Welche neuen Götter propagierst du? Das war eine höchst brisante Situation. Es scheint zwar nicht gerade eine Gerichtsverhandlung gewesen zu sein, eher sowas wie ein Hearing. Paulus ist kein Angeklagter. Die Stadträte geben sich freundlich, neugierig. Aber unter der Oberfläche brodelte es. Fremde Götter, fragen sie ihn. Genau so lautete seinerzeit einer der Anklagepunkte, die dazu führten, dass diese Athener, dieser Stadtrat, den Sokrates hinrichten ließen. Paulus muss mit dem Schlimmsten rechnen. Wie schnell kann so eine Stimmung umschlagen? Und dann steht er allein gegen eine Übermacht. Jetzt ist sein ganzer Mut gefragt, seine ganze Verstandesschärfe. Er ist aufgefordert, das Evangelium vor der denkerischen Weltelite zu präsentieren. Und Paulus kneift nicht. Er packt den Stier bei den Hörnern. Er wagt es, sich intellektuell mit diesen Doktoren und Professoren und Rhetorikern zu messen. Er hat sogar den Mut, ihnen ihre Unwissenheit in ein paar entscheidenden Fragen vorzuhalten. Und am Ende scheut er sich nicht, sie zur Umkehr von ihren falschen Gottesvorstellungen aufzufordern. Ich bewundere Paulus für seine Kühnheit, seine Kompromisslosigkeit, sein Gottvertrauen. Im Übrigen bin ich überzeugt, dass er ihnen intelligenzmäßig jederzeit das Wasser reichen konnte. Erstens mal kannte er sich in der akademischen Welt aus, er hatte ebenfalls einen Uni-Abschluss. Er hatte in Jerusalem und wahrscheinlich auch in Tarsus studiert. Beides berühmte Unis, Tarsus war eine der drei großen ebenfalls der Antike. Und was seinen Scharfsinn betraf, seine Weitsicht, seine Urteilskraft und seine Ausgewogenheit, ich glaube, darin war er allen diesen Zuhörern überlegen. Auf jeden Fall wurden seine Briefe in den Jahrhunderten, die seither verflossen sind, unendlich viel öfter gelesen und hatten einen unermesslich viel größeren Einfluss als die Schriften aller Athener zusammengenommen. Nun können wir natürlich unmöglich diese ganze großartige Predigt Punkt für Punkt durchnehmen. Lohnen würde sich das, zum Beispiel aufzuzeigen, wie exakt Paulus auf die philosophischen Vorstellungen dieser beiden Philosophenschulen eingeht, die genannt werden, die Epikureer und die Stoiker, und wie er sie widerlegt. Paulus kannte seine Pappenheimer, er kannte die intellektuelle Welt seiner Zeit. Aber dafür reicht die Zeit heute nicht. Ich möchte Sie stattdessen einfach noch auf ein paar Besonderheiten dieser Rede hinweisen, die mir aufgefallen sind. Ich sagte ja schon, dass jede Predigt in der Apostelgeschichte ihren eigenen Charakter hat. je nach Situation und Zuhörerschaft. Und das wird auch hier deutlich. Es sind nur ein paar Punkte noch. Das ist zunächst einmal der Einstieg. Die Sache mit diesem Altar, auf den eingraviert ist, für einen unbekannten Gott. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Paulus, als er durch die Straßen von Athen geht und all die Götterstatuen sieht, sich überlegt, wie kann ich diese irregeführten Leute bloß erreichen? Soll ich lospoltern? Ihr Götzendiener, mit euren widerlichen Machenschaften beleidigt ihr Gott? Da würden sofort die Rollläden runtergehen. Nein, ich muss einen Anknüpfungspunkt finden. Irgendetwas Positives in diesem ganzen okkulten Chaos. Und da stößt er auf diesen Altar. Für einen unbekannten Gott. Das ist es. Ihr spürt selbst, dass euch noch etwas fehlt. Ihr gebt zu, dass neben euren 1000 Göttern noch ein anderer Gott sein muss, den ihr verehren solltet. Leute, ich kenne diesen Gott. Wollt ihr von ihm hören? Dass Paulus seine Rede so beginnt mit dieser Anknüpfung, das ist nicht bloß Taktik und Diplomatie, als wollte er sich bei ihnen einschmeicheln. Das ist, meine ich, vor allem ein Ausdruck für die tiefe Liebe, die er zu seinen Zuhörern hat, für sein Erbarmen mit ihnen. Er knüpft bei etwas an, was er in ihrer Lebenswelt gefunden hat und gibt dem einen positiven Dreh, weil er sie für Jesus gewinnen möchte. Als zweites sind mir die Zitate von griechischen Dichtern aufgefallen. In ihm leben wir, bestehen wir und sind wir. Er ist es, von dem wir abstammen. Wenn Sie die anderen Reden von Paulus ansehen, zum Beispiel in der Synagoge der Juden, da zitierte er das Alte Testament. Richtig, so sagen wir. So ist es bibeltreu, die Bibel zitieren. Aber heidnische Denker zitieren, um ein christliches Argument zu untermauern, darf man das überhaupt? Vermischt man da nicht Heiliges mit Unheiligem? Das wäre ja, als würde ich jetzt anfangen, zur Begründung meiner Aussagen Goethe und Schiller anzuführen. Nun, vor Juden war das Alte Testament sinnvoll, es zu zitieren. Die Hörer wissen ja, dass das Alte Testament Gottes Wort ist. Für sie hatte das absolute Autorität. Für die Athener hatte das Alte Testament überhaupt keinerlei Autorität. Die wussten noch nicht mal was von der Existenz von diesem Buch, nie gehört. Ihre Dichter hingegen kannten sie. Wenn Paulus auf eine Aussage ihrer Dichter verweist, dann hat das für sie Gewicht. Das waren ihre Autoritäten. Und das macht seine eigenen Aussagen glaubwürdiger. Und darauf kam es ihm ja letztlich an. Sehen Sie, im Grunde genommen ahmt Paulus hier nur an einer kleinen Stelle nach, was Gott im großen Stil vorgemacht hat. Er hat sich uns Menschen offenbart, aber nicht, indem er irgendeine Himmelssprache runtertransportiert hat, sondern indem er unsere Sprache benutzte, unsere Begriffe, unsere Vorstellungen. Er hat uns in unserer Denkwelt abgeholt und hat mit Hilfe von unserer Sprache seine so ganz anderen Gedanken beigebracht. Genauso macht das Paulus vor dem Areopag. Er heißt die Vorstellungen der griechischen Dichter nicht gut. Ihm ist natürlich bewusst, dass diese Verse, die er da anführt, nicht vom wahren Gott sprechen, sondern von diesem Pseudogott Zeus. Aber das hält ihn nicht davon ab, an diesen Aussagen anzuknüpfen, von dort aus eine Tür zu öffnen für diese ganz andere und so viel bessere Welt des Evangeliums. Und noch etwas Drittes fällt auf. Bei jüdischen Zuhörern beginnt Paulus in der Regel immer gleich mit den alttestamentlichen Voraussagen auf den Messias. Und er zeigt, dass diese Ankündigungen sich in Jesus erfüllt haben. Bei den heidnischen Athenern hätte dieses Verfahren überhaupt keinen Sinn. Sie würden nur Bahnhof verstehen. Bei ihnen muss Paulus viel weiter ausholen. Er muss zurück ganz an den Anfang der Bibel und der Weltgeschichte und erst einmal von der Existenz eines allmächtigen Gottes reden, von der Erschaffung und Erhaltung der Welt durch diesen Gott. Das tut er und auch darin sehen wir wieder, wie er sich der Situation seiner Zuhörer anpasst. Und er erreicht noch etwas damit. Paulus hat es ja hier mit philosophisch geschulten Leuten zu tun. Diesen Denkern geht es immer ums Ganze. Irgendeine Einzelfrage plausibel zu erklären, das wäre nicht genug für sie. Sie wollen eine Deutung für alles. Philosophen sind so. Die stellen die Fragen, wo es um alles geht. Die Entstehung der Welt, der Ablauf der Menschheitsgeschichte, Sinn und Zweck von allem Geschehen. Die griechische Götterwelt konnte ihnen nie eine solche umfassende Erklärung liefern. Deswegen haben sich damals viele Philosophen ernüchtert von den Göttern abgewandt. Sie redeten vielleicht noch von ihnen, sie ließen sie stehen, aber sie glaubten nicht mehr dran. Hört einmal, sagt Paulus, mein Gott ist die Antwort auf eure Fragen. Der Gott, den ich euch verkünde, der steht über allem und durchdringt alles. Der ist Anfang und Ziel der Welt. So stellt Paulus ihnen Gott als den Schöpfer vor, als den Erhalter und Versorger, als den Herrscher, als den Richter. Er schreitet mit ihnen die ganze Linie ab vom Anfang der Geschichte bis zu ihrer Vollendung. Den ganzen Kreis aller Länder und Völker, den ganzen Herrschaftsbereich Gottes, seine ganze ewige Regierungszeit. Lesen Sie mal die Rede nochmal auf das hindurch. Das ist ja zusammengefasst in Stichworten. Paulus hat das ausgeführt. Ich glaube, es geht uns heute gar nicht viel anders als den Griechen damals. Wer anfängt, über sich und diese Welt nachzudenken, der möchte Antworten auf grundlegende Fragen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wozu bin ich da? Was wird aus meinem Leben? Was wird aus dieser Welt? Nach welchen Grundsätzen sollen wir handeln? Die allermeisten Menschen haben keine Ahnung, dass die Bibel auf diese Fragen sinnvolle und überzeugende Antworten gibt. Für die meisten Leute, auch hier bei uns im christlichen Abendland, ist Christentum einfach ein Stück Religion geworden für einen bestimmten Winkel ihres Daseins, für besondere Zeiten und Anlässe. An Weihnachten lässt man sich gern vom Christkind in eine seelische Stimmung versetzen. An Karfreitag sieht man sich den Mann am Kreuz an und denkt an eigenes und fremdes Leid. Bei der Hochzeit freut man sich über den festlichen Rahmen, den die Kirche bietet und die erhebenden Worte, die der Pfarrer dazu liefert. Bei der Beerdigung ist man dankbar für die festgefügten Rituale, die einem durch diese schwierigen Augenblicke des Abschiednehmens helfen. Religion als willkommene Zugabe bei außergewöhnlichen Anlässen. Aber Religion als etwas, das gesamte Leben umfasst, den Familienalltag, die Stunden im Büro oder am Fließband, die Freizeit. Gott als jemand, der wirklich eine Weltsicht hat, dessen Taten sich über alle Völker und über die ganze Menschheitsgeschichte hin erstrecken, dessen Worte in alle Bereiche unseres Daseins hineinsprechen und alles erneuern wollen, neu gestalten. Von einem solchen Gott wissen die wenigsten. Wenn Sie es wissen würden, würden Sie merken, da hört Religion auf, ein triviales und letztlich überflüssiges Anhängsel zu sein. Der christliche Glaube ist eine Basis, auf der wir unser ganzes Leben aufbauen können. Und gleichzeitig ist er eine Aufgabe, die all unsere Tatkraft und Denkkraft in Anspruch nimmt. Herausfordernd, umwälzend, aber auch zutiefst befriedigend. Eine solche Religion, einen solchen Gott gibt es nur einmal. Und das ist es, was Paulus damals den Athenern anbot und was wir Christen heutzutage unseren nichtchristlichen Mitmenschen anbieten. Etwas anderes haben wir nicht. Etwas Besseres haben wir nicht. Jetzt gibt es noch etwas, Letztes, was mir aufgefallen ist. Aber diesmal ist es mir nicht aufgefallen, weil es so außergewöhnlich wäre, sondern im Gegenteil, weil alle Predigten der Apostelgeschichte es gemeinsam haben. Am Ende kommt Paulus auf Jesus Christus zu sprechen. Er verweist auf Jesus, den Gekreuzigten, den Gott von den Toten auferweckt hat und der eines Tages über alle Menschen ein gerechtes Urteil sprechen wird. Das finde ich einfach unglaublich. Am Ende kommt er auf Jesus, er und alle anderen. Ob Petrus oder Paulus, Jakobus oder Stephanus, in allen ihren Predigten geht es letzten Endes um Jesus. Ob in Jerusalem oder Rom, in Athen oder Antiochia, überall verkünden sie Jesus. Ob vor Juden oder Griechen, vor Sklaven oder Freien, vor Ungebildeten oder Gelehrten, sie kennen nur ein Thema, Jesus. Sie können gar nicht anders. So sehr sind sie von Jesus gepackt. So froh sind sie über ihre Beziehung zu ihm. So sehr wünschen sie sich, dass auch andere dieses befreiende Glück erleben. Der große westfälische Evangelist und Jugendpfarrer Wilhelm Busch, Sie kennen alle das Buch Jesus, unser Schicksal, ich glaube, das meist aufgelegte Buch im deutschsprachigen Christentum, neben der Bibel natürlich, Jesus unser Schicksal. Also Wilhelm Busch, der erzählte einmal, wie er in einer Stadt im Ruhrgebiet an zwei Männern vorbeikam, die da am Straßenrand standen, ihrer Kleidung nach zu urteilen, Bergleute. Tag, Herr Pastor, grüßte eine. Wilhelm Busch tritt auf ihn zu. Kennen wir uns? Der lacht. Klar kennen wir uns, hab Sie schon oft sprechen hören. Und dann zu seinem Kumpel gewandt, das ist der Jugendpastor. Ein ganz ordentlicher Mann, nur er hat leider einen Vogel. Das geht Wilhelm Busch dann doch gegen die Ehre. Empört fragt er zurück, was habe ich, einen Vogel? Der Bergmann tut, als hätte er ihn nicht gehört und wiederholt ganz gemächlich, wie gesagt, ein ordentlicher Mann, nur eben, er hat einen Vogel. Er spricht immer von Jesus. Mit einem Mal ist Wilhelm Busch überglücklich. Mann, ruft er, was Sie da sagen, das ist, als hätten Sie mir gerade einen Orden umgehängt. Den Ruhm möchte ich haben. Er spricht immer von Jesus. Sagen Sie mal, kennen Sie eigentlich Jesus? Da wendet sich der Kumpel lachend zu seinem Kollegen. Siehst du, jetzt fängt er schon wieder an. Genauso, glaube ich, war Paulus. Ob man im Gespräch beim Essen anfing oder beim Wetter, ob es um die Arbeit ging oder Reiseerlebnisse, ob man von der Ehe sprach oder von Kindererziehung.